Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Heute zu einer regulären Ausgabe, nachdem wir letzte Woche nur den kleinen Kommentar von mir zum Viertelfinale aus der deutschen Mannschaft hatten, wollen wir natürlich heute auf das endgültige Abschneiden gucken. Wie hat sich Deutschland geschlagen? Wir wissen es ja schon, es hat zu Platz 6 am Ende gereicht, aber wir wollen trotzdem mal ein kleines Fazit ziehen. Und natürlich müssen wir auch auf die Bundesliga sprechen, denn dort ist jetzt gerade die finale Phase der Hinrunde, bevor es in die wohlverdiente Winterpause geht. Aber nicht lange, denn die Heim-EM wirft ja auch schon ihre Schatten voraus. Und da gibt es bald dann auch die Nationalmannschaft. Der Kader der deutschen Mannschaft wird bald bekannt gegeben und da gibt es noch ein paar Personalien, die wir mit Sicherheit mal drauf hauen müssen, bevor es am Donnerstag dann die finale Auslosung gibt oder die finale Verkündung des Kaders. Dazu wollen wir natürlich drüber sprechen. Mein Name ist Sebastian Mühlenhoff und ich bin heute wieder nicht alleine, sondern habe den geschätzten Kollegen Robin Bulis an meiner Seite. Hallo Robin.
Ja, hallo Sebastian. Viel zu besprechen, wie du schon richtig gesagt hast. Das eine Turnier gerade verklungen mit, ja, sagen wir mal, gemischten Gefühlen. Das nächste Turnier steht gefühlt schon vor der Tür. Nur noch mit einer kleinen Unterbrechung namens Weihnachten dazwischen.
Ja, das stimmt. Das ist eigentlich nur Weihnachten, Silvester. Obwohl, ich weiß gar nicht, ob die Silvester schon mal zusammen ist, die Mannschaft, das weiß ich gar nicht. Aber wahrscheinlich dürften die Zeit, glaube ich, noch dann zumindest wieder zu Hause bei Familien verbringen. Aber ich glaube, das wird relativ schnell zur Sache gehen. Man hat ja auch dann bewusst diesen Weihnachtsspieltag jetzt auch nicht mehr gemacht, wie jetzt in den Jahren zuvor. Fand ich eigentlich immer ganz charmant. Deswegen, werde ich dann nicht zum Handball, also zumindest nicht zum Männerhandball gehen können, wenn ich auch bei Familie zu oben zum Besuchen, sondern nur den Frauenhandball mir gönnen, denn der ist ja dann auch in Ostwestfalen-Lippe ja präsent vertreten mit Blomberg. Also zumindest das wird mir am 26. oder am 27. da ganz dick im Kalender schon eingetragen. Und wenn wir schon bei den Frauen sind, Robin, lass uns zur deutschen Mannschaft kommen. Ich habe es gesagt, Platz 6 am Ende. Das Spiel jetzt abschließend gegen die Niederlande war mit Sicherheit nochmal so ein Stimmungskiller, denn auch da lief es wie gegen Schweden. Auch die ersten 10, 15 Minuten überhaupt nicht rund. Man ist erst so richtig reingekommen, so gefühlt, so dann nach 45 Minuten man so ein bisschen hat verkürzen können. Am Ende heißt es dann, lass mich ganz gut, 30-26 aus deutscher Sicht, genau. War wieder eine Partie, die so ein bisschen schlimmer gegeben ist, denn eigentlich hat man mit Platz 6 das beste Ergebnis seit der WM 2007 erzielt.
Ganz genau. Also lassen Sie unter dem Gesichtspunkt doch vielleicht einmal drauf gucken und genau das vielleicht in den Vordergrund stellen. Das ist das beste Ergebnis seit 2006 bzw. 2007 ist. Auch wenn die Erwartung natürlich irgendwie höher war, weil man sich selber immer so ein bisschen irgendwie da reinredet, dass man es jetzt endlich mal schaffen möchte, unter die besten 4 zu kommen. Da muss man einfach ganz klar sagen, die Leistung gegen Schweden war unterirdisch. Zumindest die erste Halbzeit war, muss man sagen, ein Totalausfall. Und gegen die Niederlande wurde im Spiel um Platz 5 jetzt auch der Auftakt wieder komplett verschlafen. Ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt immer nur ein Qualitätsproblem ist, sondern ob das nicht auch einfach ich will jetzt nicht die Mentalitätsfrage stellen, aber zumindest was das Wachsein, die Konzentration von Beginnern angeht, haben wir jetzt irgendwie mehrfach gesehen, dass es nicht ganz funktioniert bei den deutschen Spielerinnen.
Ja, und vor allen Dingen, was halt so krass gewesen ist, ist halt dann wirklich auch in der Anfangsphase überhaupt nicht funktioniert hat. Ne? Also die ersten 10, 15 Minuten jetzt in den wichtigen Spielen halt gegen Schweden, wo es halt um Viertelfinale geht und um Spiel um Platz 6, wo du vielleicht auch noch drum kämpfen kannst, also im Spiel um Platz 5, wo du vielleicht auch noch mit einem Sieg als Fünfter dann vielleicht auch noch dir die Gastgeberrolle holen kannst. Ich glaube, wird ausgelost und man kann sich bewerben für die Ausrichtung des Quali-Turniers, aber natürlich die Niederländerinnen werden natürlich auch fleißig dafür werben, dass es möglichst bei sich stattfinden können, weil wir alle wissen, daheim ist halt immer besser, da kann man natürlich auch am ehesten noch auf die Heimpublikum bauen. Das fand ich auch so ein bisschen auch schade, dass man auch da in so Situationen dann auch einfach reingeraten ist, wo dann auch so ein bisschen mir manchmal die Führung gefehlt hat in verschiedenen Phasen. Also die routinierenden Spielerinnen dann vorweggehen, die Mannschaft ein bisschen beruhigen, sagen, okay, wir sind jetzt nicht der besten Start, aber wir holen uns hier, wir fighten uns hier rein. Und das haben die zumindest gerade gegen Niederlande defensiv besser gemacht, fand ich, als gegen Schweden. Da stand aber nach 10 Minuten nur 0-4. Also da war noch nichts verloren. Klar, man hat offensiv nichts getroffen, aber es war zumindest noch im Rahmen in dem Sinne. Als man angefangen Tore zu werfen, hat man ein bisschen auch mehr ein bisschen mehr Tore kassiert. Aber mir fehlt dann manchmal in so einer Situation dann einfach diese klare Führungsposition. Und das hat Anisa Gazils versucht. Emily Bölk fand ich in diesem Turnier nicht so prägnant offensiv, muss ich ganz klar sagen. Also da hat sie ein bisschen was gefehlt. Und ja gut, Xenia Smits, wir lieben sie alle für ihre unglaubliche Arbeit in der Defensive, aber offensiv ist sie halt nicht auf diesem Niveau einfach. Und da wird es dann vielleicht ein bisschen zu schwer dann für sie, dass sie dann auch da ja, davor weggeht und dann mal 5, 6, 7 Tore erzielen kann. Das müssen wir nicht von ihr erwarten, aber ich erwarte von in schwierigen Phasen von routinierten Spielerinnen, dass sie Ruhe in das Spiel reinbringen, für Sicherheit sorgen und nicht selbst die Mannschaft noch teils mit verunsichern mit schlechten Pässen, Fehlern, die man vermeiden kann, schlechten Wurfsituationen. Genau, ja.
Ja, da stimme ich dir ganz zu. Wir haben diese besondere Situation in der Nationalmannschaft der Damen, dass sich Alina Gazils und Emily Bölk dieses Kapitänsamt ja teilen. Und Alina Gazils ist vorangegangen, meiner Meinung nach, hat eine ordentliche WM gespielt, aber Emily Bölk, hast du angesprochen, hat zu wenig gezeigt. Wenn wir einfach nur mal auf ihre Statistiken gucken, ja, unterstützt das, was wir beide, sage ich mal, auch gesehen haben und was, denke ich, auch viele andere gesehen haben. Sie hat lediglich eine Quote von 45% gehabt bei ihren Würfen aus dem Rückraum. Da ist sie sonst definitiv weiter vorne mit dabei. Und ich würde diese Quote von 45 jetzt vielleicht gar nicht so schlimm bewerten, wenn sie, weiß ich nicht, dabei 40 Tore gemacht hätte, aber am Ende stehen bei ihr 20 Tore und das sind 2,2 Tore pro Spiel. Das ist viel zu wenig für die Waffe, die man eigentlich aus dem Rückraum in ihr sieht. Also wir haben sie ja, weil sie die Leistung natürlich auch im Verein und auf internationaler Ebene auch schon gebracht hat, als Schlüsselspielerin gesehen, die immer eigentlich für 4, 5, 6 Tore gut ist. Und da sind 2,2 pro Spiel einfach viel zu wenig. Also, und dann siehst du das auch, ne? Dann hast du dieses Problem, dass die Tore gerade am Anfang, um vernünftig in ein Spiel reinzukommen, nicht fallen. Das Selbstvertrauen ist super schnell, super früh weg bei den Würfen. Und das hast du meiner Meinung nach gerade in den Spielen gegen Schweden und gegen die Niederlande extrem gesehen, dass die Würfe schlechter und schlechter wurden. Und wenn der erste sitzt, dann geht das Ganze natürlich, läuft es auch ein bisschen anders. Aber ja. Da war meiner Meinung nach gerade bei der Co-Kapitänin leider nicht die WM-Form, die man gebraucht hätte, beziehungsweise aber auch nicht, die man hätte erwarten dürfen.
Klar, ich meine natürlich, die Last alleine schultern soll sie auch gar nicht. Ich meine, sie hat es gegen Dänemark. Gegen Dänemark hat sie es auch gut gemacht, das dürfen wir nicht vergessen. Er hat sie uns auch ja teilweise alleine im Spiel drinne gehalten. Wir waren mit 15 Toren, glaube ich, die beste Werferin der deutschen Mannschaft dort. Also sie kann das auch, aber wie gesagt, wenn du halt dann auch in solchen Crunch-Time-Spielen bist, in solchen wichtigen K.O.-Spielen, dann musst du es halt abliefern. Gerade wenn du Kapitänin bist, wenn du Topstar der Mannschaft bist, wenn du halt auch bei internationalen Top-Teams spielst, wie sie es ja tut. Sie spielt ja jede Woche Champions League. Sie misst sich mit den besten Spielerinnen der Welt. Das heißt, sie weiß ganz genau, was auf sie zukommt. Und deswegen, wie gesagt, ich hatte es schon in meinem Kommentar gesagt, ist es nicht ihr Turnier gewesen, in meinen Augen nach. Sie kann dort deutlich mehr. Ich glaube, das weiß sie aber auch selbst, dass sie nicht auf diesem vielleicht Top-Level performt hat, gerade hinten raus, in den letzten zwei Spielen jeweils nur 2 Tore, ist ein bisschen zu wenig, um ganz ehrlich zu sein, aber was ich halt trotzdem halt sagen muss, also wir haben auch 30 Tore im Schnitt geworfen bei der deutschen Mannschaft und wir haben wirklich den Ball sehr gut verteilt, also viele Spielerinnen mit eingebunden, wir hatten die meisten Würfe von außen, das müssen wir mal uns mal vorsehen, die meisten Würfe von außen, nach der Statistik der IAF, 109 Würfe, Quote ist okay, war mit Sicherheit schon mal besser, war mit Sicherheit aber auch schon mal schlechter. Klar, in wichtigen Spielen war sie meistens nicht so gut, wie man sie hätte gebraucht, um dann dran zu bleiben. Also da waren dann teilweise Würfe auf halbe Höhe, die natürlich für jede Torhüterin auf dieser Welt ein absolutes Geschenk sind mit dabei. Aber ich finde ja Anja Döll mit 32 Toren, tolles Turnier gespielt, das darf man auch nicht aus dem Tisch kennen lassen. Also sie hat wirklich immer gefightet, immer ihre Chance gesucht und zumeist auch wirklich gut abgeschlossen.
Ja, absolut. Also hat ein starkes Turnier gespielt, hat im deutschen Team mit die beste Quote, sage ich mal, ne? Auch mit, was die Trefferquote angeht, bei 72%. Das ist schon wirklich stark. Also daran hat es nicht gelegen. Es hat ein bisschen nachgelassen, sage ich mal auch, ne? Die Qualität auf den Außenwürfen, sage ich mal. Aber ich glaube auch auf den Außenpositionen. Aber ich hatte auch einfach nicht das Gefühl, dass gegen Schweden und die Niederlande, ja, ich weiß nicht, da fehlte irgendwie so das letzte bisschen. Und dann hat da einfach natürlich auch durch die Bank in der ganzen Mannschaft so ein bisschen die Qualität nachgelassen, hatte ich das Gefühl. Während in den anderen Spielen zuvor immer noch jemand, sag ich mal, so ein bisschen, ja, ich würde sagen, in die Bresche gesprungen ist, sich hervorgetan hat und eine besondere Leistung gezeigt hat, fehlte das eben dort.
Ja, du, da bin ich absolut bei dir. Also da, das ist einfach so, wenn es halt im Team halt nicht funktioniert hat, dann haben halt auch die vielen Einzelspielerinnen leider in dem Sinne nicht funktioniert. Also da müssen sie gucken, dass sie dann, wenn es halt mal sowas ist, was ja auch immer passieren kann, wir wissen das ja alle, Handball, da hast du mal Phasen, läuft es mal besser, läuft es mal schlecht, das ist ja einfach so. Aber da musst du halt gucken, dass du dann halt möglichst versuchst, ja, mit konzentrierter Leistung voranzugehen, der Mannschaft Halt zu geben und halt deine Chancen halt zu nutzen. Das ist, glaube ich, daran, wo man noch arbeiten muss, jetzt auch mit Blick auf Olympia und auch auf die anstehende Heimturniere, die man ja auch hat, was ja das große Ziel auch ist, 2025 dort abzuliefern, abzuperformen und am besten natürlich eine Medaille zu gewinnen. Und ich finde, da hat man gute Schritte gezeigt. Die Abwehr hat wirklich wieder top performt. Ich fand Sarah Wach da hinten drin aus dem Turnier, hat richtig, richtig gut gespielt. Kali Filter war dann hinten raus nicht mehr ganz so stark, persönlich, fand ich so den Eindruck. Aber Sarah Wacht hat sich wirklich toll in den Vordergrund gespielt, wichtige Bälle gehalten, nochmal dafür gesorgt, dass auch gerade gegen Niederland nochmal spannend geworden ist. Also hat sie wirklich, wirklich tolle Leistung gezeigt gehabt. Und ansonsten, ja, Annika Lott, auch da die Wurfquote war nicht überragend, aber bei ihrem ersten Turnier würde ich das Welpenschutz einfach walten lassen. Und für mich sowieso die Spielerin der deutschen Mannschaft, Viola Leuchter. Also wirklich, total. Hat ganz viel Spaß gemacht, beste Jugendspielerin gewählt. Ich will mehr von ihr sehen, bin ich ganz ehrlich.
Ja, vollkommen zu Recht diese Auszeichnung mitgenommen. Und das ist natürlich auch, also das ist ja mega, mega die Bestätigung und genau das Richtige, was es braucht, sage ich mal. Weil wir natürlich davon reden, dass wir irgendwie auch jemanden brauchen, der dann vorangeht, wenn es zum Beispiel mal bei Emily Bölk oder so nicht funktioniert. Und mit dieser Auszeichnung irgendwie im Rücken für die Olympia-Quali und die anstehenden Olympischen Spiele, also ich gehe jetzt mal aus davon, dass die deutschen Damen sich qualifizieren werden. Und dann mit Blick auf 2025, wie du schon gesagt hast, freue ich mich total auf, dass sie vielleicht diese Rolle dann mehr und mehr ausfüllt und immer weiter da reinwächst und dass ihr jetzt dieses Selbstvertrauen gibt, um diese Rolle weiter auszufüllen und nochmal den nächsten Schritt zu machen.
Ja, müssen wir natürlich erstmal schauen, natürlich, wie sie auch na, natürlich geht. Ne? Sie ist ja untersucht worden. Es war wohl bei den ersten Tests erstmal wohl nichts festgestellt worden, aber es waren nur die ersten Untersuchungen. Da wird mit Sicherheit jetzt Leverkusen genau drauf geschaut, weil sollte sie natürlich ausfallen, wäre natürlich Rückraum rechts wieder schon so ein bisschen so eine Problemposition. Denn ich finde, Maren Weigel hat mich nicht so überzeugt, wie sie es gegen Ungarn vor dem Turnier gemacht hatte. Also da hatte ich ein bisschen mehr erwartet davon. Insgesamt eine Wurfquote von knapp 50%, 51% war es am Ende. Ja, war jetzt okay oder 52% so, war jetzt okay, war jetzt nicht überragend. Ich hätte da vielleicht noch ein bisschen mehr erwartet, ein bisschen mehr erhofft, aber auch da, ja, wie gesagt, aus dem Rückraum die Würfe, 34% Quote, die war wirklich unterirdisch von 9 Metern, das müssen wir sagen, da muss die Mannschaft dran arbeiten, da müssen sie konzentrierter agieren, sie müssen ja einfach sich besser auf die Torhüterin fokussieren und dann die Dinge einfach reinknallen. Das muss man einfach so knallhart sagen, es muss Die deutsche Abwehr ist nie das Problem, es ist immer der Angriff, worüber wir reden. Und es ist schon besser geworden, nicht umsonst sind wir auf Platz 6 gekommen, aber wenn man den nächsten Schritt machen will, muss man auch dann noch diesen nächsten Schritt machen und dann werden wir auch dann irgendwann mal dann wirklich Schweden, Dänemark, Norwegen dann dauerhaft ärgern können und dann mal eine Medaille wieder angreifen können.
Ja, absolut. Also Abwehr, Fundament ist gelegt, jetzt im Angriff arbeiten, Olympia-Quali sicher machen und vielleicht Deutschland überraschen. Das fände ich, wäre mal was.
Ja, das wäre definitiv ja, eine Herausforderung, um nochmal, ich mache mal ganz schnell nebenbei auf, mal zu schauen, gegen wen es denn überhaupt geht denn in der Olympia-Qualifikation, denn das haben wir natürlich auch schon.
Ja. Ich hatte gesehen, dass Montenegro mit dabei ist.
Genau, weil WM Siebter nämlich, genau. Und dann ja, ist es genau. Slowenien und Paraguay.
Genau, Paraguay. Es war noch ein südamerikanisches, ich wusste nicht, ob Uruguay oder Paraguay, da war ich mir nicht mehr ganz sicher. Genau, Slowenien, Montenegro. Und Paraguay, hast du gesagt. Genau.
Ja. Genau. Dann müssen wir mal schauen, wer es dort am Ende werden wird. Ich bin da sehr, sehr gespannt drauf, wie wir uns da durchsetzen können. Könnte natürlich schon auch funktionieren, dass wir dann ja, dort die Rolle bekommen, wenn wir uns anschauen, das zu andere Turnier mit Niederlande, Tschechien, Argentinien und Spanien. Auch eine spannende Gruppe.
Ja. Ist besser besetzt. Da haben wir definitiv Glück gehabt.
Ich glaube nämlich auch, weil ich würde nämlich jetzt nach der WM-Blamage, glaube ich, ungern gegen die Spanierin spielen wollen. Ich glaube, die sind richtig, richtig sauer. Die wollen es allen nochmal beweisen, weil die dürfen nicht vergessen, die EM-Dritte gewesen in dieses Turnier und sind komplett überraschend ausgeschieden in der Hauptrunde. Ich glaube, die werden mit richtig, richtig viel Wut anreißen. Zumal auch ein paar Verletzungen, glaube ich, dann auch ein paar Verletzungsspielen zurückkommen dürften. Also das, ja, das wird damit sicher ein spannendes Turnier. Da haben wir vielleicht wirklich ein bisschen mehr Gruppe. Das erste Turnier dürfen nicht außer Acht lassen, ist Schweden, Ungarn, Kamerun und Japan. Auch unangenehm auf jeden Fall. Aber ja, wir schauen natürlich dann dran drauf und wollen natürlich nicht unerwähnt lassen, dass sich Frankreich den Titel gesichert hat. Nach einem schwierigen Auftakt gegen Angola hätte man nicht mit gewartet, aber als ich habe ja das Halbfinale gesehen, Dänemark gegen Norwegen, und da fand ich, Norwegen hatte echt verdammt viel Glück, dass sie doch ins Finale eingezogen sind. War eine erste Halbzeit, war wirklich unterirdisch von ihnen, aber ja, die Französinnen, man muss einfach sagen, die sind einfach nicht kaputtbar zu machen. Also die fighten sich da immer wieder durch und haben sich auch im Finale dann einfach mit einer besseren Leistung verdient gehabt.
Absolut, das sind krasse Abwehrmaschinen gewesen, das ganze Turnier über auch, haben das Finale auch definitiv hinten gewonnen, sage ich mal. Und dieser ja in den letzten Jahren eigentlich alles dominierenden norwegischen Mannschaft den Zahn gezogen und sich, ja, also doch etwas überraschend, sage ich mal, ne, den Titel geholt, weil ich glaube nicht, dass so viele jetzt auf Frankreich getippt hätten vorher. Aber es ist irgendwie, sowohl bei den Herren als auch bei den Damen, ist es immer, dass die Franzosen so einen unangenehmen Ball spielen. Die sind einfach, die gewinnen die Spiele nicht souverän, aber es ist so, dass sie einfach unglaublich schwer zu schlagen sind. Weil die Spielweise so immer so flexibel ist, sage ich mal, mit einer harten Abwehr, die, sage ich mal, das gegnerische Spiel natürlich auch lähmt und sage ich mal, dem so ein bisschen den Zahn zieht. Und ja, für die natürlich ein gigantischer Erfolg, da ja so ein bisschen als der Geheimfavorit beziehungsweise Außenseiter diesen Titel zu holen. Weil ich glaube, jeder hätte eher gedacht, Dänemark natürlich als Gastgeber und die Norwegerinnen sowieso.
Ja, definitiv. Und ich meine, das war ja die Neuauflage vom letztjährigen, also vom 2021er WM-Finale, wo ja auch beide sich gegenüber gestanden sind. Das war einfach, also wichtig, was sie in der Defensive gemacht haben. Die haben Norwegen zu 18 technischen Fehlern gezwungen. Ich glaube, 18 technische Fehler von der norwegischen Frauennationalmannschaft haben wir schon eine ganze Weile nicht mehr gesehen. Also die haben sich wirklich enorm schwer getan. Und da muss man wirklich ja davor den Hut ziehen, was der Olivier Krumpholz aufgebaut hat. Also die Mannschaft ist wirklich on point, Europameister schon gewesen, Weltmeister, jetzt wieder Weltmeister. Also ja, das macht einfach ganz, ganz viel Spaß. Er hat so viel Talent in dieser Mannschaft und ja, absolut verdient sich hier den Titel geholt mit einer wirklich bombastischen Defensivleistung. Und ja, damit sind wir jetzt zum Frauenteil soweit beendet. Mal eine kurze Pause, dann kommen wir zu den Männern, denn dort ja, steht das große Turnier erst an. Aber wir wollen natürlich erstmal schauen, was die Bundesliga-Teams gemacht haben. Und da müssen wir über ein oder andere Verletzungen sprechen, aber dazu vielleicht mehr hier bei Anruf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Als Jugendlicher wegen zu geringer Größe aussortiert. Von der Oma hochgepäppelt und am Ende einer der besten aller Zeiten. Das ist die Geschichte von Torwartlegende Dino Zoff, der trotz eines saftigen Karrierefehlstarts letztlich ältester Weltmeister ever und italienisches Nationalheiligtum wurde.
100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Ja, dann sind wir zurück hier bei Anruf am Handball-Talk und wir natürlich den Blick auf die Männer werfen, auf einen Bundesligaspieltag, der mal wieder voller Überraschung gewesen ist, Robin. Ich glaube, wir überleben kaum eine Woche, wo wir keine Überraschung sehen. Diesen Mal mussten zwei Top-Teams sogar dran glauben. Die SG Flensburg-Handewitt und die MT Melsung, beide jeweils mit einem Tor verloren. Beides brutal enge Spiele. Lass uns mal mit Göpping anfangen und dem Tor des Jahres, wenn nicht sogar des Jahrzehnts, also den 7 Meter von Persson, von außen, direkter Freiwurf in die kurze Ecke. Brutal, noch nie zuvor gesehen. Er kann er sich zurecht abfeiern dafür, dass er diesen Siegtreffer reingehauen hat.
Ja, er kann sich abfeiern dafür definitiv. Aber ich würde es jetzt nicht unbedingt das Tor des Jahrzehnts nennen, weil es war kein schönes Tor, sondern es war einfach ein krasser Fehler von der Abwehr und vom Torwart. Also sorry, das Ding darf halt niemals reingehen. Also Kevin Möller guckt danach gefühlt so auf seine Beine und auf seine Hände und denkt, er ist im falschen Film. Der weiß ja gar nicht mehr, wo er ist, so. Und ist vollkommen entsetzt, wie das passieren konnte, was die Abwehr da auch gemacht hat. Diese Lücke, der ist ihm ja auf Kniehöhe, sag ich mal, reingeflogen. Also nicht mal oben irgendwie eingescheppert, sondern auf Kniehöhe. Also da hat sowohl der Block gepennt, aufgrund der Position, glaube ich, hatte sowohl Flensburg als, hatte sowohl der Block, der Spieler, als auch Kevin Möller schon so ein bisschen abgeschaltet von rechts außen, dieser direkte Freiwurf. Ja, und das ist denen natürlich dann brutal um die Ohren geflogen, ne? Dann ist aus einem Punktverlust ein doppelter Punktverlust geworden. Und den hatte Flensburg, so wie die am Rollen waren in letzter Zeit, definitiv nicht eingeplant.
Überhaupt nicht.
Und Jan Persson, klar, hätte ich mich genauso feiern lassen.
Zu Recht, bester Werfer zusammen mit Basti Heimann und Marcel Schiller, jeweils 6 Tore, die 3. Aber du bist absolut recht, natürlich. So schön das Tor auch gewesen ist, wie zu Recht auch die Ekstase rausgekommen ist, darf natürlich nicht fallen. Also, das ist natürlich klar aus der Position. Ich fand sowieso irgendwie die Flensburger, also es war irgendwie nicht dieses Flensburg, wenn ich es vergleiche mit dem, was ich unter der Woche gesehen habe im DFB-Pokal gegen den BHC und das, was sie da gespielt haben, das waren irgendwie so zwei komplett verschiedene Gesichter. Also, was sie halt offensiv gespielt haben, das war irgendwie so. So träge, so uninspiriert irgendwie, so gar nicht Flensburg-like.
Also ich frage mich auch, also weil sie waren in so einem, sie waren wirklich in einem richtigen Lauf. Ja, ne? Ich weiß gar nicht, wie viele Bundesligaspiele sie jetzt in Folge nicht mehr verloren hatten, beziehungsweise gewonnen hatten. Ich glaube, sie hatten 7 oder 8 in Folge gewonnen und hatten sich da oben richtig stark mit reingearbeitet in diese Spitzengruppe. Gut, sind natürlich immer noch Dritter. Aufgrund der Tatsache, dass der THW natürlich irgendwie gefühlt ja katastrophalen Auftakt gespielt hat und jetzt auch erst spät wieder ins Rollen gekommen ist und Melsungen, kommen wir gleich ja noch zu, irgendwie gefühlt das gleiche Spiel abgeliefert hat wie Flensburg in Göppingen, haben Melsungen in Wetzlar gespielt. Aber nichtsdestotrotz unter dem Gesichtspunkt, dass du ja auch im Meisterschaftsrennen oben dran bleiben willst, wo Magdeburg und die Füchse natürlich sich schadlos gehalten haben, ist es eine mittelschwere Katastrophe, weil in Göppingen musst du das Ding gewinnen.
Ja, definitiv musst du. Also definitiv musst du das gewinnen. Es waren übrigens 9, ich habe gerade mal nachgezählt, in der Zeit, wo du geredet hattest. Also das war, wie gesagt, die waren ja auch europäisch im Pokal. Da haben sie ja wirklich gut gespielt, haben sie eigentlich kaum Wackler erlaubt. Wir haben klar, das Spiel gegen Schaffhausen war mit Sicherheit ein Dämpfer jetzt Ende November, wo sie knapp verloren haben. Aber eigentlich, ja, wirken die schon im Flow, wirken im Rhythmus, wirken so, okay, wir können ja wirklich, wirklich durchschießen und so weiter. Aber ja, kommt so ein Spiel mit dabei, wo du dich so fragst, so, okay, warum? Also ich meine, Simon Pildig ist ja jetzt mit dabei. Also du hast ja eigentlich jetzt noch eine Option mehr im Rückraum, die dir eigentlich noch mehr auch Entlastung gibt für die Mannschaft, weil da auch natürlich eine gewisse Leute durchspielen mussten. Aber ich denke, was halt vielleicht, was mich außer Acht lassen dürfen, ist der Ausfall von Kai Smietz. Ne? Er hat ja Herzprobleme, fehlt jetzt mehrere Wochen, wird bei dem Turnier nicht mit dabei sein, in dem Nachbarland, wo er ja groß geworden ist, in dem Land, wo er schon seit Jahren spielt. Das ist natürlich für ihn ein Riesenschock. Aber ich denke, dass diese rückraumrechte Position, das glaube ich, das große Problem der Flensburg ist. Und Taito Einarsson ist nicht in der Form dieses Jahr, wie sonst, wie in den vorigen Jahren, also wie im Jahr zuvor. Und das merken die sofort, musst du mit 3 rechts in im Rückraum spielen. Und da sind alle nicht so überragend teilweise. Mats Mensah Larsson nicht so stark, Jim Gottfriedsson hat auch einen Off-Tag. Ja, dann wird es halt schwer, ne? Zumal, dass du mal alle nicht hinstellen kannst.
Ja, der Ausfall von Kai Smietz wird Flensburg im Laufe der Saison noch um die Ohren fliegen. Du hast von mehreren Wochen gesprochen, können auch mehrere Monate sein.
Klar, ne? Natürlich. Also,
da ist leider alles komplett unklar. Herzmuskelentzündung kann echt ein richtig fieses Thema werden. Ich drücke ihm megamäßig die Daumen, dass er da schnell und gut wieder auf den Damm kommt und da nichts irgendwie ja, längerfristiges davon trägt, von dieser Krankheit bzw. ja, Verletzung ist es ja nicht. Es ist ja eine Krankheit in dem Sinne. Und die Tiefe des Kaders mit Taito Einarsson, du hast es angesprochen, das wird Flensburg nicht kompensieren können auf halb rechts. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie im Winter noch aktiv werden.
Ach, kann ich mir auch durchaus vorstellen. Die Frage natürlich, wer ist verfügbar? Das ist natürlich, glaube ich, die größte Frage. Da musst du wahrscheinlich mal spontan schauen, ob du da irgendwie noch jemanden findest, der da vielleicht noch irgendwie Zeit und Lust hat und Zeit und Muße hat, sich damit den Wechsel zu machen. Keine Ahnung, das wird man mit Sicherheit abhängen von, auf wie die EM verläuft, wer dann vielleicht sich in den Vordergrund spielt, wer dann vielleicht auch spontan irgendwie noch frei wird. Das ist dann, glaube ich, die Wechselfrist ist ja, glaube ich, bis 8. Februar immer, meine ich immer. Also irgendwie Anfang Februar ist es normalerweise immer. Schauen wir mal, was so weitergehen wird. Und dann ist natürlich gestern Abend also am Sonntagabend ist noch das Gerücht aufgeploppt, hier Jim Gottfriedsson könnte den Verein eventuell verlassen in Richtung Pick Saget, wo ja dann auch Ola Lindgren hingehen wird, also wo es einen schwedischen Trainer im Sommer geben wird. Haben heute schon Tobias Thulin als neuen Torhüter präsentiert. Also der Handball World hat gerade gemacht, dass Holger Glanow es dementiert hat. Ist bisher, also zumindest haben sie noch keine Kontaktaufnahmen gehabt von Saget. Aber ich meine, wir haben ja kennen ja Gottfriedsson, der war nicht ganz zufrieden in letzter Zeit immer mit Flensburg. Würde das für dich passen, beziehungsweise würdest du ihm raten, nach Saget zu gehen?
Aber mein Herz tut weh, wenn der Mann die Bundesliga verlässt. Ja, ich mag ihn so gerne, weißt du. Ich finde, es ist einer der prägenden Mittelmänner der letzten mindestens fünf bis sieben Jahre. Unglaublichen Handball gespielt für die schwedische Nationalmannschaft, für Flensburg. Du sprichst es an, Tobias Thulin, schwedischer Trainer, vielleicht ein neues Projekt so mit anstoßen, nochmal auf die letzten zwei, drei Jahre bei Pick Saget, ist für ihn vielleicht natürlich auch spannend und ich verstehe ihn auch. Ne? Hier werden, auch in Flensburg, werden nicht die Gehälter gezahlt, die dich zu einem reichen Mann auf die nächsten 20 Jahre machen. Und wenn in Pick Saget da nochmal ein 2-3-Jahres-Vertrag mit sicherlich besseren Bezügen als in Flensburg winkt, dann machst du es in seinem Alter. Und wir brauchen nicht drüber sprechen, dass er nach der Verletzung in dieser Saison nicht mehr so zurückgekommen ist, wie wir ihn eigentlich kennen. Und deswegen könnte ich mir gut vorstellen, dass das was ist, was er ins Auge fasst.
Ja, mit Sicherheit. Und zumal er könnte auch noch dann überlegen, okay, halt inwieweit macht es halt auch Sinn, weil natürlich in Ungarn mit Saget hast du eher die Chance, dauerhaft jedes Jahr Champions League zu spielen. Was du halt, wenn wir jetzt uns aktuell die Bundesliga anschauen, mit der engen Spitze, wo du vier Teams eigentlich hast, die safe um diese zwei Plätze kämpfen, da kann das schon auch mal schwierig werden. Wir sehen es ja in diesem Jahr, wie brutal eng das dort ist und wie weit sie jetzt auch schon ein bisschen hinterherhängen, jetzt auch nicht durch diese Niederlage zuletzt. Da kann das schon sehr, sehr schnell dann zu Ende sein. Da muss Schulze wieder European League und ich weiß nicht, ob Jim Gottfriedsson dazu in seinem Alter noch Bock hat, die zweitklassigen European-Titel zu holen oder sagt, ich gehe nochmal zu einem großen Team und sag, ich möchte unbedingt nochmal Champions League gewinnen, weil das hat er, ich glaube, noch einmal das, glaube ich, geschafft mit Flensburg. Ich meine, er war damals schon da, als sie es gewonnen haben, aber ich meine, ein Mann seiner Klasse.
Er hat eine Rolle gespielt. Ja. Er hat eigentlich fast gar keine Rolle gespielt zu der Zeit, als Flensburg die Champions League gewonnen hat. Man muss es auch noch aus einer anderen Sicht sehen. In Saget spielt er konstant Champions League und kann dort vor allen Dingen konstant auf seinem Niveau Champions League spielen, weil er da nicht auf einen Samstagabend nach Göppingen muss und sich 60 Minuten lang durch den Fleischwolf drehen lassen muss, um das Ding am Ende zu verlieren.
Ja, das stimmt. Und das da kann er sich nochmal eine halbe Stunde ausruhen an die Füße.
Ganz genau. Da hat er zwei Kracherspiele oder drei, vier Kracherspiele die Saison über in der Liga, ja, wenn es dann gegen West Brom um den Titel geht. Und am Ende ist der Fokus auf der Champions League und da ist sicherlich das Ziel vielleicht dann von Pick Saget mit dem Aufbau, sage ich mal, ne, auch mal wirklich die Hauptrunde zu erreichen, beziehungsweise die K.O.-Phase, die K.O.-Spiele zu erreichen, weil sie an denen auch konsequent in den letzten Jahren immer vorbeigeschraubt sind natürlich. Ja. Also ich kann es vollkommen verstehen.
Also ich kann
die unabhängig davon, dass es natürlich total schade wäre. Aber ja ist halt so.
Ja, wir werden es mal sehen. Also es wird mit Sicherheit noch zu beobachten sein, inwieweit das weitergeht. Meine Vertrag bis 2025 hat er ja. Das darf man auch nicht außer Acht lassen. Und ich denke, Saget wird dafür auch ein bisschen Geld auf den Tisch legen müssen. Da bin ich mir ganz sicher. Denn ich glaube, Flensburg wird ihn nicht für umsonst ziehen lassen, aus guter Freundschaft oder so. Sondern da wird es mit Sicherheit dann schon noch dann heiß hergehen, wenn man das denn wirklich machen möchte. Wir werden das mal natürlich genau im Auge behalten. Aber lass uns dann von Flensburg zu Melsung gehen, die ja ein Ex-Flensburg geholt haben. Aaron Mensing, jetzt vorgestellt diese Woche als Neuzugang, der der Mannschaft dann nochmal einen Schwung geben soll in dem kommenden Jahr, was natürlich auch nochmal ein Statement ist. Aber man darf auch nicht vergessen, so gut du auch spielst, musst halt trotzdem deine Aufgaben in der Liga erledigen und das halt gegen Wets nicht so funktioniert. Und das, obwohl sie eigentlich den besseren Torhüter hatten mit Simic, aber haben es halt offensiv halt nicht auf der Kette gekriegt.
Nee, nicht wirklich, weil wieder mal der diese Saison unglaublich krass spielende Lenny Rubin da irgendwie, ich glaube, eine Sekunde war noch auf der Uhr oder zwei Sekunden waren noch auf der Uhr.
Auch eine
prescht nach vorne, lässt sich gefühlt auch auf außen abdrängen und schmirgelt den Ball dann irgendwie noch unterm Fuß drunter her mit so einem Aufsetzer aus dem Handgelenk gefühlt. zum 28-27. Irre, komplett irre. Also besseres Spiel von den Melsungern, aber Wetzlar hat mehr den Kampf angenommen. Das war ein krasser Kampf, dieses Spiel. Und am Ende in eigener Halle Wetzlar sich richtig da reingefeuert und durchgesetzt. Ja, und wie gesagt, Lenny Rubin spielt eine richtig starke Saison.
Ja, definitiv. Ist sowieso immer. Also für mich ist eigentlich, ja, es geht Wetzlar zurzeit, wenn du offensiv drüber nachdenkst, eigentlich Lenny Rubin und Domen Novak, die zwei, die du eigentlich richtig darauf verlassen kannst, dass sie nicht nur auf der Platte abliefern, sondern die auch im Start 7 Managerspiel konstant Punkte liefern. Ja. Ich hab keinen von beiden, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie da ordentlich Punkte machen, weil sie halt so konstant halt immer vorne mit Toren sind. Klar, die Quoten ab und an mal ausbaufähig bei Rubin, der ja auch gerne mal dann Wurfquoten von 50% hat, aber der nimmt sich halt die Würfe und dann macht sie halt trotzdem meistens hochprozentig. Diesmal hat es sehr gut funktioniert und das ist halt, was für mich so krass eigentlich ist, dass obwohl Melsung eigentlich eine Wurfquote von 73% hat, sie dieses Partie verlieren, weil sie 8 Würfe weniger haben als die Wetzlarer, weil sich unglaublich schwer tun. Balenciaga, 5 technische Fehler, bei 4 von 4 aber trotzdem geworfen, also ja, es war halt so eine, wie gesagt, so ein Kampfspiel und das kriegen die Melsungen, glaube ich, einfach nicht so hin, auch wenn sie eigentlich so eine Kampftruppe früher ja gewesen sind.
Total, total. Aber diese Saison haben sie es halt den Switch zum Positiven geschafft und spielerische Lösungen gefunden und spielerisch auch echt überzeugt über weite Strecken in der Saison schon. Aber wenn ihnen dann mal wieder vielleicht so ein Kampfspiel aufgedrückt wird, gut, jetzt wissen wir natürlich, Wetzlar da in der Halle in Wetzlar ist natürlich auch immer eine Mordsstimmung, da geht es schon immer auch heiß her, das ist ein Hexenkessel.
Gerade Derby?
Frag mal Derby noch dazu, frag mal Kiel, wie es immer so in Wetzlar ist, keine Ahnung, über die letzten 8 Jahre, 10 Jahre, wie es da so lief. Also da ist es trotz der Tatsache, dass Wetzlar in den letzten 2 Saisons immer so ein bisschen unten auch mitspielt, beziehungsweise eher nach unten schauen muss, nicht einfach zu bestehen. Und aber Melsungen wird sich, glaube ich, qualitativ einfach durchsetzen. Und da den 5. Rang werden die sich sichern. Und ich glaube, vielleicht können sie auch, je nachdem, wie es für sie weitergeht, auch da oben noch mitmischen, sage ich mal, dass sie vielleicht sogar die Top 4 angreifen können.
Ja, schauen wir mal. Noch 2 Spiele haben sie ja jetzt auch gerade gegen auch wichtige Mannschaften. Ne? Also jetzt spielen sie nochmal daheim gegen Melsungen und dann müssen sie noch nach Hannover. Also es sind auch noch 2 Gegner, die direkt hinter dir stehen. Das heißt, du kannst dir jetzt schon nochmal ein bisschen Luft verschaffen Richtung Winterpause. Ich glaube, das würde der Mannschaft auf jeden Fall auch noch helfen, wenn man da so ein bisschen so einen Puffer einfach reinbekommt. Ich glaube, das wäre auf jeden Fall sehr hilfreich. Dann würde ich sagen, mal eine kurze Pause, kommen wir gleich zurück, haben noch genug weitere Themen zu besprechen, weitere Teams, die sich ein bisschen schwer getan haben, ein Top-Team, was überragt hat, aber dazu vielleicht mehr hier bei Anwurf, euer Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Vernimmt sich, was man will, dann wilde Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt.
Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
Ja, jetzt sind wir zurück und wollen natürlich über weitere Themen noch sprechen, wollen uns mit einem anderen Top-Team beschäftigen und dann lass uns doch mal, Robin, den Blick auf die Füchse werfen, denn bei den Füchsen zurück nach langer Verletzungspause ist endlich Paul Drucks, hat sein Comeback jetzt gefeiert in Lemgo. Auch da mussten die Füchse lange hart fighten für diesen knappen 32-29 Triumph. Die Lemgo haben es ihnen wirklich sehr, sehr schwer gemacht. Am besten war auch einmal Ukaslic, der irgendwie nochmal richtig, richtig in Topform reingekommen ist, nachdem er wirklich schwankend dieses Jahr ist. Aber 13 Paraden, 30% Quote brauchst du halt auch, um so einen Gegner zu ärgern. Am Ende reicht es halt von wirklich minimal nicht.
Ja, ist natürlich bitter, weil auf der anderen Seite steht natürlich auch ein Dejan Milosavljev, der halt eine 35%-Quote aufzeigt und halt einfach noch besser ist als Ukaslic, wenn er mal einen Sahnetag hat. Das ist das Problem. So, ne? Also für Dejan Milosavljev ist das ein durchschnittlicher guter Tag. Und Ukaslic hat einen Sahnetag und hat trotzdem 5% weniger Quote. Das ist halt, dass der TBV Lemgo ein Torwartproblem hat, brauchen wir, glaube ich, nicht drüber sprechen. Jetzt haben sie auch noch Finn Zecher abgegeben, ne? Ich glaube, letzte Woche wurde es bekannt, dass er in die zweite Liga wechselt nächste Saison. Da wird sich einiges tun in Lemgo auf der Torhüterposition. Aber für mich steht über dem Spiel als Überschrift, sage ich mal, natürlich ganz klar das Comeback von Paul Drucks. Schön zu sehen, dass er wieder mitmischen kann, dass er wieder am Start ist und hoffentlich auch ja nochmal gut in die Saison reinkommt. Jetzt die Vorstellung war natürlich irgendwie klar, man hat ihn mal reingeworfen, so das Spiel war eng. Ich glaube, er hätte mehr Spielanteile bekommen, noch wenn es vielleicht ein bisschen klarer gewesen wäre. Diese zwei Spiele vor der Winterpause, ist es gut, glaube ich, für ihn, dass er vor der Winterpause noch reinkommt, so ein bisschen schnuppern kann, wieder rankommen kann. Dann kriegt er diese Wettkampfatmosphäre direkt wieder mit und hat auch diese Intensität direkt wieder da, um dann ab nach der Europameisterschaft direkt helfen zu können, also wirklich richtig helfen zu können, weil Lasse Andersson eine unglaubliche Saison spielt, aber auch so ein bisschen auf dem Zahnfleisch geht. Ne? Also das hat man schon gemerkt. Die Quote wird immer schlechter bei ihm. Jetzt hat er wieder irgendwie nur knapp über 50% gehabt, zwar 7 Tore gemacht, was natürlich stark ist, aber man hat schon gemerkt, dass Lasse Andersson ein paar Spieler auch jetzt dabei hatte in den letzten Wochen, die nicht mehr so herausragend waren wie zum Auftakt, zu Beginn der Saison.
Ja, ich merke es beim Start-7-Team auch, wo ich ihn habe. Da war er zu Saisonbeginn ein bisschen stärker als jetzt gerade. Aber ja, also ich denke, dass er wirklich da einfach rankommen soll. Jetzt vielleicht gegen Stuttgart unter der Woche kann er vielleicht noch ein bisschen Spielzeit bekommen, weil das vielleicht ein Gegner ist, wo dann eher ein bisschen noch mehr klarer gewinnen wir es gerade auch daheim. Und dann auch noch hinten aus gegen Leipzig, die ja auch aktuell sehr schwer tun. Kann man da schon noch mal ein bisschen Spielzeit bekommen, glaube ich, für ihn. Und aber ich denke, es wird auf jeden Fall hilfreich sein, zumal ja auch Lasse Andersson ja auch nicht mit zur EM reisen wird. Das ist ja auch schon klar. Er ist nicht in dem finalen Kader von Nikola Jakobsen zu finden sein bei den Dänen. Das wird natürlich die Fans der Füchse auch sehr, sehr freuen, dass sich einer ihrer wichtigen Spiele ausruhen kann. Wäre natürlich Gitzel während der EM wahrscheinlich wieder brutale Spielzeit abreißen wird, aber das ist natürlich ein anderes Thema. Da hat man dann noch ein bisschen eher Optionen vielleicht, zumal ja auch dann Fabi Wiel zurückkommen soll. Also da wird man auch noch ein bisschen dann eher vielleicht auch durchwechseln können auf dieser Linkshänder-Position. Genau. Dann lass uns den Blick werfen zu der Mannschaft, die ganz oben steht und die eine brutale zweite Hälfte gespielt hat. Ich möchte so ganz klar sagen, zur Halbzeit 16:13 gegen Rhein-Neckar-Löwen für Magdeburg. Und dann werfen sie 22 Tore in der zweiten Halbzeit, kassieren nur 9 und dann ist die Partie so deutlich und du denkst dir, was ist da eigentlich gerade in diesen 30 Minuten passiert? Das war brutal.
Komplett irre. 11 haben sie kassiert. 16,
11, Entschuldigung.
Zur Halbzeit, ja. 38, 24 ist das Endergebnis. Und Rhein-Neckar-Löwen haben den Auftakt in die zweite Halbzeit komplett verpennt. Ne? Waren auf 3 dran, das ist noch okay, sage ich mal, aber dann hat Magdeburg einfach mal ja gefühlt einen Gang reicht schon, hochgeschaltet und ist mal sowas von davon marschiert. Und ja, ich finde es irre, was die abliefern. Also wie Magdeburg durch diese Saison geht weiterhin, halte ich für ganz, ganz großes Kino. Da gab es übrigens nicht diesem Spiel, sondern im Spiel davor das große Comeback von Wesley Christiansson.
Weil das Geile ist, ja. Die haben selbst, er hat ja nicht gespielt. Die haben 18 Tore von Zimmerhasan und Klar bekommen.
Ja, aber nichtsdestotrotz mega cool zu sehen, dass Gisli Christiansson wieder am Start ist, wieder spielen kann. Wie Felix Klar so langsam ins Laufen kommt. Krass. Ein bisschen Anlaufschwierigkeiten gehabt, aber schießt jetzt seit 3-4 Wochen im Schnitt, glaube ich, 8 oder so pro Spiel. Das ist natürlich schon eine richtig, richtig starke Ansage. Also der, würde ich mal behaupten, ist jetzt so richtig in der Bundesliga angekommen und hat einen Mordsbock, mit Magdeburg zusammen was zu reißen. Und wenn du dann Gisli Christiansson, Felix Klar, Smarason, der ins Rollen kommt, Oma Ingi Magnusson, Albin Lagergren, Magnus Hauptstrup, irre, was da abgeht. Also für mich, ich habe mich am Wochenende erst noch wieder unterhalten mit einem Mannschaftskollegen aus meiner Mannschaft. Und in dem Gespräch habe ich gesagt, ich glaube, dass Magdeburg den Titel holt und auch die Champions League verteidigt. Den Titel. Wie können sie sich so eingrooven? Und wenn da alle fit bleiben bei der Europameisterschaft und auch irgendwie was Positives daraus ziehen können, dann kann das wieder eine Dynamik geben. Dieses Team ist so eingeschworen mit Bennett Wiegert als Coach. Das ist Wahnsinn, was da abgeht.
Ja, brutal.
Also, du schickst die Rhein-Neckar-Löwen, den amtierenden Pokalsieger, nicht mit 14 Toren nach Hause. Das ist krass.
Ja, das ist wirklich, es ist brutal. Und zwar, da habe ich gestern auch noch Michael Darmgard, haben die auch noch. Der ist auch für die EM nominiert. Ja. Das auch nicht vergessen. Und ich finde halt auch die, auch wenn wir nicht über die Außen reden, aber ich finde auch, die machen das halt sehr solide. Also sie wechseln sich ab, ne? Mal spielt Musche, mal spielt Mertens, mal spielt Pedersen oder Hornke auf der anderen Seite jeweils. Und die machen halt auch meistens ihre Buden halt. Gar nicht, sie werden nicht groß eingebunden, aber wenn sie halt gefordert sind, machen sie halt. Wirklich hochprozentig. Und das ist halt einfach
voll.
Es ist brutal. Ja, lass uns dann vielleicht zu einer Mannschaft kommen, die für mich so ein bisschen eine enttäuschende Hinrunde ist. HSV Hamburg. 28-28 gegen HBW Weilingen-Wallstätten. Und wieder ein Spiel, wo du eigentlich denkst, so eigentlich defensiv hast du viel richtig gemacht, aber offensiv, was die sich da für Fehler erlauben, für schlechte Würfe, haben El Tayar wieder zum Helden geschossen, der wirklich aber auch gut gehalten hat, möchte ich mir jetzt wegnehmen, aber also der HSV, weiß nicht, ein bisschen aufpassen müssen die schon. Also die haben wirklich gute Spiele mit dabei, aber lassen unnötig Punkte liegen. Und jetzt bist du nur 4 Punkte überm Strich. Klar, da sind noch ein paar Teams dazwischen oder so, aber langsam musst du mal Punkte, um ein bisschen Abstand nach unten zu holen.
Ja, es ist so ein bisschen, ne, ich glaube, sie haben so ein bisschen überperformt in der letzten Saison. Also nicht nur ein bisschen, sondern sehr gut gespielt, sind auf einer richtigen Welle geschwommen und ja, jetzt wieder richtig in der Liga angekommen auch natürlich, ne? Und vielleicht auch ein bisschen nicht mehr so die Überraschung, die Art dieses Handballs ist bei vielen Mannschaften angekommen. Man weiß, wie man dem HSV jetzt so ein bisschen den Zahn ziehen kann. Und so ein Spiel wie jetzt, dieses Spiel, das hätten sie letzte Saison easy gewonnen. Da wären sie souverän mit 5-6 rausgegangen und hätten das Ding irgendwie, keine Ahnung, 5-6-7-10 Minuten vor Ende klar gehabt. Aber dann hast du die Situation, in der du gerade bist, hast unglücklich Spiele knapp verloren. Auf der anderen Seite steht ein starker Torhüter. Das ist im Kopf der Spieler. Und dann, weißt du, dann hast du normalerweise so jemanden wie Kasper Mortensen, der immer eigentlich Mr., weiß ich nicht, 85-100% zumindest ist so. Und der erwischt dann einen Tag, der kriegt ja auch nur knapp irgendwie die Hälfte der Bälle im Tor. Und da verwirft 2-7 Meter, macht nur 50% aus dem Feld. Da hast du schon mal irgendwie gefühlt so den Sieg hergeschenkt, wenn du dir das Ergebnis am Ende anguckst, natürlich. Auf der anderen Seite steht natürlich irgendwie Patrick Volz, den ich übrigens bei Start 7 habe, der mir den Spieltag gerettet hat, so ein bisschen, und macht ein großartiges Spiel und macht 7 von 8 von links außen und eine starke Kreisläuferleistung von Jonas Schoch. Das ist schon stark so, aber du hast vollkommen recht. Hamburg muss so ein bisschen aufpassen, weil ich glaube, dass sie mit diesem Wissen der Vorsaison, wo alles so super lief, nicht so ganz auf Abstiegskampf eingestellt sind im Vergleich zu den anderen Mannschaften, die aktuell da unten stehen.
Ja, das ist halt, wo ich mir ein bisschen Sorgen mache. Und zumal, was ich halt auch nicht verstehe, dass die Torhüter auch so gar nicht reinkommen. Ne? Also, wenn ich die Saisonquoten angucke von Bitter und Wortmann, boah, es ist beides unter 25%. Das ist schon echt wenig für deren Verhältnisse. Klar, Bitter hat jetzt 7 Bälle gehalten gegen Ball, möchte ich nicht wegnehmen. Und auch Wortmann mit 3 Paraden hinten raus. Aber die können deutlich mehr. Und das ist etwas, wo ich mir schon noch Gedanken mache, inwieweit du, klar, das sind 2 erfahrene, routinierte Leute, aber die sind halt auch schon Herbst, Spätherbst ihrer Karriere. Ob du nicht halt da irgendwann mal sagen musst, hey, okay, wir brauchen mal frisches Blut auf der Position. Ich will dir nichts wegnehmen. Die haben toll gehalten, auch jahrelang auf der Bundesliga, aber irgendwann ist halt auch mal die Luft raus einfach. Das ist einfach so in der Karriere. Und muss man mal gucken, was man dort macht. Aber ich denke, die Torhüterquote, damit wirst du halt auf lange Sicht nicht viel weiter nach oben kommen, wenn die sich nicht noch nach der EM irgendwie brutal steigern und, keine Ahnung, irgendwie den Weihnachtsbraten gut verdaut haben. Ich weiß es nicht.
Da wird definitiv was passieren, glaube ich, spätestens im Sommer. Du hast es angesprochen, beide sind zu alt. Ich spreche niemandem seine Leistungen ab. Es sind beides große, also Yogi Bitter, Wahnsinnskarriere, aber die Leistung stimmt einfach gar nicht. Also die hat diese Saison in noch keinem einzigen Spiel an die Leistung herangerückt, die es letztes Jahr gab. Und dass beide dann natürlich so abfallen von dem letzten Jahr, von letzter Saison zu dieser Saison, das ist natürlich bitter für den HSV. Da haben sie nicht, also ich glaube, dass damit nicht gerechnet wurde, sonst hätte man vielleicht schon auf der Torhüterposition wohl wissend, dass beide gute Spieler sind, aber jetzt nicht mehr die jüngsten, sonst hätte man da auch vorher schon gehandelt, sage ich mal. Aber spätestens jetzt ist, glaube ich, ihnen klar geworden, dass da was geschehen wird. Aber ich glaube, dass ihnen das vorher auch schon klar war.
Ja, also der Vertrag von Wharton läuft ja auch im Sommer aus. Kann mir nicht vorstellen, dass er aktuell große Werbung macht, dass verlängert wird. Der von Bitte läuft noch bis 26. Er will auf jeden Fall durchhalten, aber dann kann er nur als 2 reinkommen und dann wirklich so mal punktuell. Dann brauchst du eigentlich einen neuen Nummer 1. Und damit kommen wir eigentlich zu dem Thema, das ich jetzt nach einer kurzen Pause besprechen möchte. Und dann gibt es einen Torhüter, da ist ein Team sehr heiß hinterher, aber dazu gleich mehr hier bei Anruf einem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ja, und mit dem Cliffhanger kommen wir zurück, denn wir wollen natürlich über den Mann reden, über den gerade ja schon sehr heiß gesprochen wird auf dem Torhüter-Markt. Die Rede ist von Joel Bierlim, der ja so ein bisschen eigentlich nur die Nummer 3 irgendwie in den Löwen wirkt, obwohl er von den Torhütern, glaube ich, die beste Quote hatte, hat jetzt auch nichts machen können gegen die Magdeburger Dominanz, die da über ihn weggerollt ist, aber hat immer noch mehr Paraden gehabt insgesamt und eine bessere Quote als sein jüngerer Kollege aus der Nationalmannschaft, David Späth. Er möchte natürlich gerne gehen, weil er natürlich auch das Gefühl hat, okay, er möchte mehr Spielzeit bekommen, er möchte da einfach sich dann auch empfehlen für die Nationalmannschaft, weil er doch schon so ein bisschen untergeht, finde ich, bei den Rhein-Neckar-Löwen. Und wir haben Sven-Sören Christoffersen, der unter der Woche oder jetzt am Wochenende gesagt hat, Robin, ja, wir wollen ihn eigentlich gerne holen, wir schnüren gerade ein Paket für ihn. Hannover kann ihn auch gebrauchen, denn auch da quetscht er gerade, finde ich, noch nicht so überragend dieses Jahr, auch wenn es jetzt mal sehr gut gefunktioniert hat gegen den BHC. Aber als Hamburger würde ich auf jeden Fall versuchen, mit den Hannoveranern mitzuhalten, denn Hamburg ist für mich die schönere Stadt im Vergleich jetzt zu Hannover.
Ja, es ist definitiv, es wäre ein spannender Schritt und für von Hannover ausgesendet natürlich das Signal, Wir wollen jetzt das weitermachen, was wir hier gelegt haben, den Grundstein mit Christian Prokop. Die Entwicklung geht nach oben und Europa muss das nächste Ziel sein und mit einem Torwart wie Joel Bierlem kannst du dieses Ziel angreifen, definitiv. Und dann hast du da eine, Joel Bierlem, wir dürfen es nicht vergessen, ein junger Torwart, der schon Erfahrung hat, so, aber immer noch recht jung ist und einfach krass in diese Mannschaft reinpassen würde. So, ne? Also ich könnte mir gut vorstellen, dass er nach Hannover geht und finde das Projekt, dieses Zusammenspiel Christian Prokop, was Sven-Sören Christoffersen dort macht, die U21-Europameister, es ist einfach, es stimmt, es passt, es macht Spaß, sich das anzugucken und es ist ein überzeugendes Projekt, das auch jemanden wie Joel Bierlem, der aktuell beim amtierenden Pokalsieger spielt, zu dir holen kann. So, und ja, finde ich cool, gefällt mir und ich bin gespannt, was dabei rumkommt, weil ich glaube nicht, dass Hannover die Einzigen sein werden, die da mitbieten.
Definitiv nicht. Torhütermarkt ist schwierig. Also das ist nicht ganz einfach. Da sind viele auf der Suche nach einem guten Torhüter. Aber natürlich kannst du halt locken als Hannover. Ne? Europa spielst du, du bist oben dran. Also das sind, glaube ich, auch schon noch so Faktoren, die natürlich auch so einen Joel Bierlem überzeugen können, zu sagen, hey, ich gehe jetzt halt nach Hannover. Und zumal sie jetzt auch wirklich gut gespielt haben am Wochenende, haben wir wirklich den weggefegt über den BHC. Das muss man einfach ganz, ganz klar so sagen. Die hatten da wirklich keine Chance. Die waren wirklich, ja, also natürlich auch klar verletzungsbedingt, haben noch einige Sorgen gehabt, sind noch ein bisschen angeschlagen teilweise noch, aber das war wirklich ein starker Auftritt von Hannover, die auch wirklich schon so ein bisschen auch geschwächelt haben hier und da, auch schon sich ein bisschen schwer getan haben in den letzten Wochen, aber das war wieder so dieses Hannover-Team, wie wir es eigentlich kennen, wenn die im Rollen sind, dann sind die eigentlich ganz, ganz schwer aufzuhalten und haben das wirklich auch gut aufgeteilt. Lass uns daher, Robin, wenn ich mich gar nicht groß an dem Spiel aufhalten will, dann vielmehr zu SCDFK Leipzig gehen. Wieder ein Spiel gegen eine Mannschaft, wo man sagen kann, okay, eigentlich von dem Anspruch her müssen wir die schlagen, weil wir halt da oben uns dazuzählen. Aber wieder so eine Partie, wo ich mir denke so, ja, es hat halt dann nicht gereicht. Und dann war überraschend mal die Torhüter nicht so stark, wie wir sonst von ihnen gewohnt sind. Und dann hast du halt mal ein Spiel, wo du halt 32 Tore mal wirfst, was ja auch nicht so häufig der Fall ist, aber halt mit 35 Hütten das Ding verlierst. Und das ist dann halt etwas, wo ja, das irgendwie so ein bisschen auch diese Leipziger Saison darspielt. Sie spielen gut, aber sie können sich halt dann für diese Leistung nicht belohnen.
Ja, absolut. Vor allen Dingen das Spiel, ne? Sie ziehen damit irgendwie, gewinnen sie das Spiel, ziehen sie an Gummersbach vorbei so und sind oben wieder mit dran. So, es geht halt genau gegen einen direkten Konkurrenten, um dann oben irgendwie diesen Anschluss nicht zu verlieren. Ich würde nicht sagen, den haben sie jetzt schon verloren. Es sind immer noch irgendwie nur noch 3 bzw. 4 Punkte. Melsungen nehme ich da jetzt mal raus, ne? Diese Top 5 spielt für sich, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Ja, es ist einfach so eine Durchschnittssaison bei Leipzig. Die ist nicht so katastrophal gestartet wie die letzte Saison, aber es sind viele Höhen und Tiefen dabei. Und es wird einfach wieder ein durchschnittlicher Tabellenplatz. Also da ist mit Europa nicht zu rechnen, ganz einfach, ne? Und irgendwie muss man sich dann nach so vielen Jahren ja dann doch auch irgendwie mal wieder hinterfragen. Die einzige Konstante, die wir jetzt hier in diesem Spiel gesehen haben, ist, Spiele mit Gummersbacher Beteiligung gehen immer an die 70 Hütten.
Die sind immer spannend auf jeden Fall. Da fallen immer viele Tore.
Es ist komplett bekloppt. Also die Spiele musst du dir eigentlich angucken.
Ja, das stimmt definitiv. Wobei ich muss auch sagen, also Daniel Rebmann, der jetzt wirklich stark gehalten hatte, weil es war nicht so stark gewesen, jetzt mal ausnahmsweise nur 5 Bälle gehalten, aber er hatte wirklich auch jetzt auch Werbung getrieben in eigener Sache. Und damit kommen wir eigentlich auch schon zu dem Thema, denn am Donnerstag wird die Nationalmannschaftskader wird verkündet. Und da ist natürlich auch die Frage, okay, wer wird der zweite Torhüter? Ich glaube jetzt nicht an Rebmann, aber natürlich ist es schon eine spannende Frage. Und da waren natürlich auch die Augen gerichtet auf diese Partie, denn mit einem Luka Witzki ist ja auch jemand, der gerade an seinem Comeback arbeitet, der ja auch auf den Schulzug aufspringen soll, der eigentlich eine wichtige Rolle einnehmen soll, hat jetzt nicht gespielt, weil sein Oberschenkel dann doch nicht so fit war, wie er das sich erhofft hatte, hat jetzt noch 2 Spiele, Robin, noch ein Spiel vor der Nominierung und dann noch 2 Spiele, bevor er dann zur Nationalmannschaft reist. Solltest du ihn mitnehmen oder ist dir das Risiko nicht zu groß? Oder du sagst, du nimmst einmal mehr mit und guckst dann, wie es bei ihm läuft? Ich weiß es nicht, weil eigentlich kannst du nicht auf ihn verzichten, aber wenn er nicht fit ist, macht es keinen Sinn, ihn mitzunehmen.
Also was ich zuerst glaube, um den ersten Teil deiner Frage zu beantworten, ich glaube nicht, dass du in einem Spiel sehen kannst, ob jemand nach so einer langen Verletzungspause fit für eine Europameisterschaft ist. Also das geht nicht. Da wird sich der Bundestrainer anderweitig ein Bild machen müssen und auch, glaube ich, schon im Austausch mit ihm stehen, vielleicht auch mit dem Leipziger Trainerteam stehen, um da vielleicht auch mal eine Meinung eines dritten, sage ich mal, vielleicht etwas objektiveren Parts eine Meinung zu bekommen. Wie hat er sich gezeigt im Training? Wie sieht der Belastungsniveau aus? Ist das Draußenbleiben jetzt gegen Gummersbach vielleicht auch nur eine Vorsichtsmaßnahme gewesen, weil die EM eben vor der Tür steht, in Absprache Bundestrainer mit Leipzig? Das kann natürlich auch so ein Thema sein und vielleicht sehen wir ihn, keine Ahnung, am Mittwoch am kommenden Mittwoch, 20.12. Gegen Wetzlar, in Wetzlar, 40 Minuten auf der Platte, so, ne, unter Vollbelastung. Das kann natürlich auch sein. Ich würde es mir wünschen, ne, weil er schon ein gutes, also wenn er fit ist, ist er mit seiner Qualität einfach ein super Backup für Juri Knorr und man verliert nicht so viel Qualität, wie man gegebenenfalls mit einem anderen Mittelmann schon verlieren würde, muss ich einfach sagen.
Und also gut, dass Nietzsche nicht noch macht, jetzt aktuell in Berlin, aber natürlich von dem ersten Turnier kann man nicht erwarten, dass er ein fähiger Backup ist, der dann in Phasen reinkommt, der Juri Knorr Aufbauten geben kann. Das ist mit Sicherheit eine Option, die er sein kann, vielleicht, aber du kannst halt nicht dauerhaft von ihm erwarten. So, das wird damit sich einfach Schwankungen mit dabei geben. Wir haben es gesehen, auch bei den Frauen jetzt, wo man einfach beim ersten Turnier einfach nicht auf dem hohen Level performen kann, weil es natürlich noch ein anderes Gefühl ist. Du spielst einen anderen Rhythmus, weißt du, spielst ja alle 2 Tage. So, das hast du in der Bundesliga halt nicht, auch wenn du viel, viel spielst. Ja, also spielst du schon im 3-4 Tage Rhythmus, aber das ist halt schon noch was anderes. Und deswegen bin ich mal sehr gespannt. Definitiv ausfallen wird Sebastian Vierenhaber, hat sich im Training das Kreuzband gerissen. Erstmal gute Besserung an ihn. Sag aber auch ganz ehrlich, ich glaube, er wäre sowieso nicht mit zur EM gekommen, also von daher ist es jetzt nicht so der große Verlust. Also es wäre dann nur, wenn dann halt jetzt auf Kreis reihenweise Leute ausfallen würden, was ich jetzt nicht glaube, aber für mich wäre er wahrscheinlich sowieso nur die letzte Option am Kreis gewesen, wenn ich ganz ehrlich bin.
Ja, definitiv. Also am Kreis muss sich das deutsche Team meiner Meinung nach keine Gedanken machen. Da ist man mit Johannes Goller und Jannik Kohlbacher so stark besetzt.
Und Justus Fischer dahinter auch noch.
Und Justus Fischer, der natürlich auch eine Abwehrmaschine ist. Also man hätte Sebastian Vierenhaber halt nicht mit Fokusangriff mitgenommen, wenn man ihn mitgenommen hätte. Sondern mit Fokusabwehr. Und wenn ich mir diese Saison angucke, spielt Justus Fischer die bessere Abwehr als Sebastian Vierenhaber.
Ja, und offensiv ist er sowieso besser, muss man einfach ganz, ganz klar so festhalten. Ich hätte immer gedacht, dass er es vielleicht mal schaffen kann, Vierner bei so einem guten, wirklich guten Offensivspiel sich zu entwickeln. Aber in den nächsten Schritt hat er irgendwie in Erlangen halt noch nicht so ganz geschafft. Ist ein bisschen schade, weil ich finde, eigentlich defensiv ist er eigentlich, kann er schon auch zupacken. Das haben wir in Kiel gesehen, wie er es packen kann. Aber irgendwie hat so dieser nächste Schritt dann noch nicht so ganz funktioniert. Vielleicht kommt das noch, aber ja, erstmal gute Besserung an ihn. Und dann schauen wir mal, Robin, was glaubst du denn? Was wird so Überraschungskandidat? Vielleicht gibt es ja einen, wo du sagst, okay, hey, damit glauben wir jetzt nicht, aber der ist halt ein Liebling vom Bundestrainer. Hast du irgendwie so jemanden, wo du sagst, okay, das könnte vielleicht reichen für ihn oder vielleicht auch nicht reichen, kann auch sein.
Ja, Tim Sutton fällt mit, sage ich.
Das wäre cool.
Netz im Schnitt 5-7 Hütten diese Saison und ist neben Verstein in Lemgo der Felsen der Brandung, sage ich mal. Ne? Reibt sich total auf, kann Abwehr spielen, kann vorne starkes 1-gegen-1, kann Entlastung geben. Kann Entlastung geben für Halblinke, kann Entlastung geben für den Mittelmann, kann beide Positionen spielen, wird super wenig Spielzeit bekommen. Aber ist die Überraschung im Kader meiner Meinung nach.
Ja, ich kann es mir halt vorstellen, dass er zumindest halt Vorbereitung halt mitspielt, um dann halt zu gucken, okay, wie fit ist halt dann auch ein Witzke? Weil ich finde, das muss halt schon ein Routinier dann auch als Backup dann auch haben für den Juri Knorr, der schon ein bisschen Erfahrung einfach hat. Denn so gerne ich Nietzschean habe, dessen Elemente wirklich brutal sind, seine Anlagen, wow. Aber wie gesagt, du kannst dich halt nicht nur auf ihn verlassen, auf Rückraumrechts, als Entlastung, zumal er auch, wie gesagt, nicht Abwehr spielen kann. Da brauchst du sowieso immer jemanden und deswegen... Ja, wäre das eine interessante Option. Ich glaube übrigens am Tor, ich hoffe ja auf Joel Bielem, auch wenn ich noch nicht ganz sicher bin, ich glaube, es wird David Spät werden, aber eigentlich von den Quoten her hätte es Joel Bielem sich eigentlich schon verdient, aber ich glaube nicht, dass es werden wird, aber wer weiß, was der Bundestrainer am Tor plant. Ich glaube, das können auch sein, dass 3 Torhüter mitkommen und dann kann ich mir gut vorstellen, dass es halt die beiden Löwentorhüter sind, weil ich glaube nicht, dass Halbe Nefetter derjenige ausgewählt wird, zumal er gerade auch in Stuttgart überhaupt nicht spielt, auch gerade auch überhaupt nicht in Form ist. Ich muss mal dringend 9 Torhüter im Start-7-Spiel holen, weil er bringt mir keine Punkte gerade. Aber zumindest auch keine Minuspunkte, das ist auch zumindest ganz gut. Ja, aber das glaube ich, ist schon noch so das Thema, dass man da, dass das vielleicht dann noch interessant werden könnte, genau.
Ja, wir werden auf jeden Fall die Kaderbesetzung genauso so nehmen, sobald sie raus
natürlich.
Ist. Und wir natürlich auch darüber uns auslassen.
Ja, müssen wir mal gucken. Vielleicht, ob es eine Sonderfolge dann gibt, Donnerstagabend, wenn wir uns dann auslassen über ihn, müssen wir mal gucken. Zumal es wird auch relativ pucken. Aber werden es mal schauen, vielleicht kriegen wir noch was vor Weihnachten hin. Wenn nicht, wünsche ich euch auf jeden Fall schon mal frohe Weihnachtszeit. Wir werden auf jeden Fall das Turnier der EM im Auge behalten. Insofern kann ich verraten, die gibt es 2 Leute, die im Podcast sitzen, die beide Akkreditierung für die EM haben. Also da wird es auf jeden Fall während der WM viel Content geben. Es wird auch noch eine kleine andere Überraschung geben, aber dazu wird es dann etwas geben, wenn wir es dann auch wirklich 100% noch sagen können. Und dann bis dahin könnt ihr es auf jeden Fall folgen auf dem Social Media Kanälen eurer Wahl, Facebook, Twitter, Instagram mit dem Handel Anwurf findet ihr uns dort jeweils. Und dann Podcast uns gerne abonnieren, uns folgen, uns Rezensionen schreiben, wenn ihr das wollt. Und dann, ja, hören wir uns demnächst wieder hier bei Anwurf, einem Handballtalk auf meinsportpodcast.de.
Anwurf, der Handballtalk auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.